Deutschlandradio Kultur. Breitband.
We Radio.
Via Radio.
Medien und digitale Kultur.
Hallo bei Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur auf Deutschlandradio Kultur. Heute haben wir gewissermaßen eine Insektensendung, denn im Topic geht es um Heuschrecken und Radioschrecken auf dem US-amerikanischen Hörfunkmarkt. Andere Insekten, die Ameisen und Spinnen nämlich, sind Teil der Antwort von Markus Peter auf unsere Blogspielfrage, was denn eigentlich das Netz ist. Außerdem das Porträt des Internetblockwart, der in uns allen steckt irgendwie, und eine ganz praktische Besprechung eines Ratgeberbuches über Copyright im digitalen Zeitalter. Weil das Netz trotz aller Restriktionen immer noch ziemlich viel Platz zum Ausprobieren bietet, testen wir heute diesmal einen sendungsbegleitenden Internetchat. Falls Sie gerade am Computer sitzen, gelangen Sie über unsere Website breitband-online.de in einen Live-Chat-Raum, in dem auch wir Sendungsmacher uns aufhalten und Ihnen die Musiklinks übermitteln und auch über die Beiträge diskutieren oder über irgendwas anderes, wenn Sie denn möchten. Am Mikrofon in der kommenden Stunde ist Moritz Metz und um die Musik kümmert sich Vivian Perkovic. Hallo.
Hallo.
Wie suchst du dir denn eigentlich immer die Musik aus, die wir hier spielen?
Also erstmal gucke ich, dass es nicht nur ein Musikgenre ist, sondern bunt gemischt, Elektro, verschiedene Arten von Musik einfach. Und dann versuche ich immer einen interessanten einzelnen Künstler vorzustellen, ein Netlabel, auf dem man mehrere verschiedene Sachen findet und dann noch ein etwas ungewöhnlicheres Musikkonzept. Und das habe ich auch für diese Breitbandsendung wieder gefunden. Ein Kölner Elektroduo, die Musikplattform B&W Music Club, ein Lautsprecherhersteller ist das, der jetzt auch Musik vertreibt, und das Netlabel Up It Up, das von Rom, Stuttgart und Liverpool aus betrieben wird. Und da kann man unter anderem auch die Musik von Rocklock runterladen. Hier von ihm Anti-Vanishing Spray. Und das würde man wahrscheinlich bei Insekten gerade nicht benutzen.
Sie hören gerade Deutschlandradio Kultur, kurz D-Radio. Etwas kryptischer, nämlich WHCR, KAPS oder WNYC, so etwa heißen die Radiostationen in Amerika. Breitband wird sich in den kommenden Sendungen noch mehrmals mit der durchaus etwas andersartigen Radiolandschaft der USA beschäftigen. Und heute sprechen wir über Clear Channel Communications, die größte Radiosenderkette in den USA, die mit vielen Übernahmen kleiner Lokalradios eigentlich etwas wie ein Radioschreck galt. Nun wurde Clear Channel unlängst aber noch von einer viel größeren Heuschrecke aufgekauft, von Finanzinvestoren, die nicht weniger als 18,7 Milliarden Dollar dafür bezahlten. Das ist etwa 11-mal so viel wie die 1,65 Milliarden, die Google für YouTube bezahlt hatte. Wir stellen uns also die Frage, ob das Internet das Radio in puncto Übernahmesummen doch noch nicht ganz überrannt hat. Über Clear Channel und die Vorbereitungswege und Verbreitungswege des amerikanischen Hörfunks sprach ich mit Wolfgang Hagen, der ist Medienwissenschaftler und Kulturchef von Deutschlandradio Kultur. Er erklärt erstmal nochmal, was Clear Channel genau ist.
Clear Channel ist ein Zusammenschluss von 1200, 1300, 1400 Radiostationen in Amerika. Und das ist eben kein Zusammenschluss, sondern ist ein richtiger Radiokonzern. Also sowas, was es bis 1996 in Amerika überhaupt nicht gab, weil nämlich die Aufsichtsbehörde, die FCC in Amerika, solche Bestimmungen hatte, dass das gar nicht ging, dass man so viele Radiostationen besitzen durfte. Und schon gar nicht die wichtigsten in den Marktgebieten. Es gibt so 250 große Marktgebiete in Amerika. Überall dort besitzt Clear Channel die wichtigen Player in diesen Märkten. Und deswegen haben sie ein Geschäftsmodell aufliegen können, das es bis dahin gar nicht gab, nämlich die Vermarktung sozusagen von dem ganzen Radiomarkt Amerikas durch eine Firma in Bezug auf Werbeeinkäufe und Abverkäufe an die Kunden sozusagen, nämlich in Form von Werbespots.
Auf Werbung können wir gleich nochmal kommen. Mich würde interessieren, wie kam das denn überhaupt zustande? Denn in den USA ist ja eigentlich der Radiomarkt immer in Familienhand schon fast gewesen. Das war also eher so ein Mittelstandsding, Lokalradios. Wie konnte Clear Channel 1200 Sender einfach mal so kaufen?
Na, aufgrund des Telecommunication Acts von 1996, der praktisch den 40, 50 Jahre Tradition des Top 40 Radio, das bei uns ein bisschen im schlechten Licht steht. Top 40 Radio ist das Radio, das in den 50er Jahren entstanden ist, nachdem in Amerika das Fernsehen kam und kein Mensch mehr Radio gehörte. Da bis in die 50er Jahre war das amerikanische Radio sehr inhaltsreich mit Hörspielserien, mit sehr hochqualifizierten Wortinhalten. Die verschwanden von heute auf morgen zugunsten des Top 40 Radio, wo also nur noch die ersten 40 gespielt wurden. Und das ist so ein bisschen das Radio, aus dem dieses Formatradio entstanden ist, was wir heute so ein bisschen als blödes Dudelfunkradio bei uns empfinden. In Amerika hatte das aber eine hohe Qualität, auch diese Phase des Top 40 Radio, eben weil, wie Sie sagten, das Familien gehörte und die wirklich mit Liebe und Herzblut diese lokalen Stationen aufgebaut haben. Das endet 1996, denn die waren teilweise Marktführer in ihren kleinen Counties und Regionen und wurden nun mit Angeboten, die man nicht abschlagen konnte, vom großen Konzern Clear Channel eingekauft. Und der hat dann langsam aber sicher so eine Cyberwelt geschaffen. Da waren dann gar keine DJs mehr in Liprock, Texas, sondern der tat nur so, als sei er in Liprock, Texas. Und aufgrund von wunderbarer Programmierung von Frequenzlöchern und Frequenzmodulationen konnte man es so zum Klingen bringen in Liprock, Texas, als würde der da sitzen.
Und der Moderator sitzt eigentlich ganz woanders und moderiert 17 verschiedene Sendungen auf einmal.
So ist es.
Ist denn diese Effizienz, die da eingeführt wurde beim Radiomachen, was abgeschafft wurde, war dann eher diese Familienradiounternehmer, dieses Unternehmertum, ist denn diese Effizienz, die eingeführt wurde von Clear Channel, ein Grund dafür, dass man sie jetzt als Radioschreck bezeichnen konnte?
Man bezeichnet sie in der Radiodiskussion Amerikas schon lange als Radioschreck. Also wenn man sich die Studien anguckt, die Kulturwissenschaftler und Medienwissenschaftler in Amerika, vor allen Dingen Medienwissenschaftlerinnen, über Clear Channel angestellt haben, dann ist der Verriss eindeutig. Das ist wirklich die Untergrabung der amerikanischen Radiokultur, die, wie gesagt, in Europa sowieso etwas schäl angesehen wird. Aber die Amerikaner empfinden diesen Verlust sehr. Und nun ist ja noch etwas Zweites passiert, denn Clear Channel, was schon ein Radioschreck war, ist nur noch gekauft worden von einer richtigen Heuschrecke. Und damit beginnt vermutlich der Auspressungsprozess der dieser Stationen in puncto elektronischer Hörfunkwerbung noch einmal von vorn.
Elektronische Hörfunkwerbung, da kommen wir auf Google zu sprechen, auch so ein großer Monopolist in den USA. Die haben einen Kooperationsvertrag mit Clear Channel und die machen ja sowieso das meiste Geld mit Werbung. Jetzt haben sie auch Radiowerbung seit 2007, die über Clear Channel vermarktet wird. Ist das denn einzigartig und wie gut funktioniert das?
Das ist einzigartig. Diese Kooperation gibt es, soweit ich weiß, nur zwischen Google und Clear Channel. Für Google ist das interessant, weil das ein sehr großer Markt ist, den Clear Channel angeboten hat, eben wegen der sogenannten Clusterwerbung. Also bis dahin musste eben jeder werbende Agentur zu jedem einzelnen dieser kleinen Stationen, so klein waren die ja gar nicht, weil die Countys ja groß sind und auch die Ballungsgebiete in Amerika groß sind, hingehen und Verträge abschließen über Werbespots. Clear Channel hat eben angeboten, Clusterwerbung zu machen. Das heißt, man kann einen Spot gleich sozusagen in 200 von 250 Marktgebieten verkaufen. Und das ist natürlich ein Geschäftsmodell, das Google, die ja wieder ihrerseits eine Globalisierung haben, interessiert. Und Google investiert sowieso in alle innovativen Werbemärkte. Und das ist auch theoretisch gesehen ein innovativer Werbemarkt, den Clear Channel da seit 10, 12 Jahren betreibt und der nun in den Händen einer größeren Heuschrecke sich befindet.
Nun ist ja der Verbreitungsweg von Clear Channel eigentlich recht traditionell. Ganz normale analoge Funkwellen verwenden die, ich denke mal UKW. Es gibt aber in den USA ja mittlerweile auch ein Digitalradio, was im Gegensatz zu Deutschland auch irgendwie funktioniert. Es gibt auch Satellitenradio. Bauen die sich da auch aus oder wie stark ist da die Konkurrenz?
Also Clear Channel hat mit den beiden großen Satellitenradios, die es in Amerika gibt, nämlich Sirius auf der einen Seite und XFM auf der anderen Seite, glücklicherweise noch nichts zu tun. Oder sagen wir mal auch so, das Geschäftsmodell ist ein völlig anderes. Das Satellitenradio Amerikas wird abgestrahlt über zwei sehr stark ausstrahlende Satelliten, die ziemlich genau positioniert sind über Ost- und über Westamerika. Die heißen Rock'n'Roll, die beiden Satelliten. Mhm. Die strahlen so stark, dass man mit einem herkömmlichen Gerät, das so aussieht wie ein Transistorradio in der Hand, wie so ein größerer Walkman, kann man den unmittelbar empfangen, ohne eine Schüssel aufzubauen. Und dann haben sie in großen Ballungsgebieten, Sirius und XFM, noch so ein paar Umsetzer gebaut, sodass man also auch bei Tunnels und in Stadtgebieten, wo man den Satelliten, der ja schräg einstrahlt, nicht kriegt, dann eben auch so einen Umsetzer hat. Und da muss man sich jetzt wie ein Abonnement verhalten. Also man muss ein Abonnement kaufen, damit man das entschlüsseln kann oder dieses Gerät enthält auch ein Abonnement, wie auch immer. Und man hat dann 250 werbefreie Kanäle. Insofern ist das nicht das Geschäftsmodell von Clear Channel, die eben mit Hörfunk Werbung ihr Geld verdienen, sondern das ist ein ganz anderes, wie ich finde, viel besseres Geschäftsmodell, nämlich mit Subscribing zu arbeiten. Und da hat meiner Ansicht nach Google noch keine Hand hin ausgestreckt.
Es gibt ja dann natürlich auch noch sehr viele Internetstreams und diese ganze Diskussion darum. Letzte Frage, abgesehen davon, dass wir in Deutschland ein anderes Modell haben. Was können wir denn lernen von solchen Entwicklungen, wie sie in Amerika auf dem Radiomarkt passieren gerade?
Ich war gerade schon versucht zu sagen, nichts. Und ich fürchte, dass die Amerikaner gerade mit Clear Channel und der Heuschreckenverkaufe, die jetzt mit Clear Channel auch noch passiert ist, also mit der zweifachen Ausbeutung durch Radiowerbung, eine schlechte Entwicklung Europas der 80er, Mitte der 80er bis 90er Jahre noch einmal wiederholen. Die Formatierung, die wir in Europa haben in Bezug auf das Radio, war ganz, ganz stark an großflächige elektronische Werbeverkäufe gebunden. Genau das Modell haben die Amerikaner nachträglich jetzt übernommen und beuten es aus. Und dass man damit keine Radioqualität erzeugt, das sehen wir ja bei unseren Privatkanälen, bei denen ja praktisch im Hörfunk, im Unterschied zum Fernsehen, ganz wenig Innovation passiert.
Gut, vielen Dank. Das war der Medienwissenschaftler und Kulturchef von Deutschlandradio Kultur, Wolfgang Hagen, zur amerikanischen Radiolandschaft. Aber eine Frage habe ich noch, die wir bei Breitband immer gerne stellen. Was ist das Netz?
Das ist eine weitgehende Frage. Das Netz ist jedenfalls nicht Radio.
Ja, was das Netz ist, das ist eine wirklich weitgehende Frage. Und wie Sie das Netz interpretieren, das können Sie auch in unserem Chatraum zum Beispiel beantworten oder in unserem Breitband-Blogspiel, alles zu erreichen über breitband-online.de. Später auch noch eine weitere ausführliche Antwort hierzu und natürlich alle Antworten, die im Chat fallen, die werden wir hier verlesen.
Breitband. Netzmusik.
Mit Vivian Perkovic. Up It Up ist ein exquisites Elektronet-Label, sage ich, während mein Kollege Moritz weiter im Chat schreibt, wie er auch soll, tipp ruhig. Also wundern Sie sich nicht, wenn Sie so einen Tippen im Hintergrund hören. Und die Musiker, die auf Up It Up ihre Alben veröffentlichen, die sind ein Glück keine humorlosen, verkopften Beat-Mechaniker, sondern machen Spaß. Wie The Disco Ghosts hier von dieser New Yorker Band Happy Joy.
Yeah. spin like you rewind it. Shake those tight ass gym pants and show me those hang implants. Bow to the rods of the yippee oh yay, and boy and Jackie are here to stay.
Entspannte Disco-Musik, auch für die Badewanne. Happy Joy war das von den Disco Ghosts in der Breitbandnetzmusik. Veröffentlicht haben die Disco Ghosts ihre Musik auf Up It Up. Die anderen Künstler dort kreieren Musik von Gabba bis hin zu Break- und Beat-Collagen. Bei Bataille and the Bird dreht sich alles ums Sample, also ein kleiner Ausschnitt aus Musik von anderen Leuten, der auf andere Beats und Melodien gesetzt wird. Das ist ein Sample. Diese Samples loopt, also wiederholt Bataille and the Bird besonders gern, hört sich dann ein bisschen an wie eine Schallplatte, die springt. Aber für Bataille and the Bird bedeutet loopen, die Zeit außer Kraft zu setzen, weil Anfang und Ende immer wieder zusammenfallen. Hier von Bataille and the Bird Umbrella Pete Strut. Der Umbrella Pete Strut von Bataille and the Bird. Die Links zu diesem Künstler und zu den anderen vom Netlabel Up It Up finden Sie bei uns auf breitband-online.de.
Breitband Porträt.
Dieser Sommer da draußen, das ist auch die Zeit der Analyse, zumindest in den Medien. Nicht nur die Radioquoten werden veröffentlicht und diskutiert, sondern auch die Internetzahlen, zumindest die der großen Webseiten, deren Besucherzahlen von der IVW, also der Informationsgesellschaft, Gemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V., diese Webseiten werden erhoben. Und die Beobachter dieser Analysen staunten in dieser Woche nicht schlecht über den durchschlagenden Erfolg eines Neulings, dem sozialen Netzwerk Wer kennt wen. Die kamen gleich bei der ersten Online-Zählung seit ihrem Start auf Platz 3 in der IVW-Liste. Viel interessanter, meint zumindest unser Autor Lars Überland, ist aber doch die Frage, wer kennt wen und wer weiß, was der eigentlich alles getan hat.
Natürlich war es nur ein kurzer Schritt von community-basierten Bewertungsplattformen in den sozialen Netzwerken zum nutzergenerierten in die Pfanne hauen in asozialen Netzwerken, vom Blogwärter zum Blogwart.
Stellen Sie sich eine Welt ohne Morde vor.
Ich habe meinen Freund verloren,
ich habe meine Tante verloren,
ich habe meinen Dad verloren.
Information ist Macht. Das wissen nicht nur Innenminister, Portalanbieter und Werbeagenturen. Das wusste früher auch Chaminets Else, wenn sie von mittags bis abends bei einem Likörchen in der Kneipe saß und alle Neuigkeiten aufsaugte wie ein vertrockneter Tomatenstrauch. Nun ist Chaminets Else inzwischen wohl tot, aber fürs Schlechtreden muss man dafür heute auch nicht mehr in die Kneipe. Rotten Neighbors ist beispielsweise konzipiert als das Netz als Pranger. Gegründet wurde die Seite im letzten Spätsommer von einem New Yorker, der sich über die Essensgerüche seiner Nachbarn ärgerte. Die Menschen haben das Recht zu wissen, ob ihre Nachbarn schlecht sind, begründet er seine Kübelseite. Mittlerweile findet man auf der auch immer mehr deutsche Einträge. Sie hat ein Kind und macht für alle die Beine breit und nimmt Drogen vor ihrem Kind. Sie wohnt im ersten Stock links und heißt Jenny.
Die Marks sind vor 2 Wochen weggezogen. Keiner weiß wohin. Suchen noch Arbeitgeber und Verwandte.
Es ist ja nicht so, dass der Denunziant in Deutschland was Neues ist. Neu ist aber, dass man jetzt auch mega praktisch von zu Hause aus denunzieren kann. Online. Nicht nur bei Rotten Neighbors. Nee. Steuerverrat.de zum Beispiel fordert Hinweise auf Schwarzarbeit, Hinterziehung von Sozialleistungen oder von Schenkungs- oder Erbschaftssteuer. Sie haben Kenntnis über einen Fall der Steuerhinterziehung? Sie besitzen vielleicht sogar Beweise? Sie möchten ganz leicht viel Geld aus diesem Wissen schlagen? Der absolute Knaller für den Blockwart in uns allen ist allerdings zurzeit CriminalSearches.com. Diese neue Suchmaschine der 20 Jahre alten Firma PeopleFinders bietet jedem Akteneinsicht jeder Art. Noch ist diese Auskunft aus rechtlichen Gründen auf die USA beschränkt.
In den 6 Jahren seit dem Beginn unseres kleinen Experiments ist hier bei uns kein einziger Mord geschehen.
Neighborhood Watch heißt zum Beispiel eins der Angebote dieser Seite und fragt, wissen Sie wirklich, wer diese Leute sind? Wir verkehren mit ihnen und laden sie sogar in unser Haus ein. Haben sie einen kriminellen Hintergrund? Sind ihre Kinder sicher bei denen? Und dann folgt eine richtige Checkliste, wen man alles überprüfen sollte. Babysitter, Kindermädchen, Reinigungsdienst, Nachbarn, Bauarbeiter, Lehrer, Elektriker, Klempner, Gärtner, Schlüsseldienst und die Freunde ihrer Kinder.
Schon im ersten Monat des Programms verringerte sich die Mordrate in Washington D.C. um 90%.
Sie wollten mir in meinem Wagen auflauern.
Er wollte mich vergewaltigen.
Ich sollte von Ihnen erstochen werden.
Der Gründer von Criminal Searches sagt, sie ziehen ihre Daten direkt von städtischen Gerichten und Knästen und Untersuchungsakten vom Mord bis zum Überfahren eines Stoppschilds. Das ist gut. Wer Stoppschilder überfährt, ist ja zweifellos ein Gegner der öffentlichen Ordnung und somit ein potenzieller Verbrecher.
Wir wollen dafür Sorge tragen, dass sich jeder bei uns im Land auf die totale Unfehlbarkeit des Systems verlassen kann. Denn nur ein Leben in Sicherheit garantiert auch ein Leben in Freiheit.
Mit schlichtem Vor- und Nachnamen lassen sich jedenfalls gerichtsnotorische Daten zu einer gesuchten Person finden. Natürlich hat die Seite ein paar Fehler. Namensgleichheiten zum Beispiel oder nicht gelöschte Einträge. Aber wo gehobelt wird, nicht wahr, da fallen eben Späne und das gilt natürlich auch fürs digitale Hobeln. Ganz toll wird es, wenn das Haus des angeschwärzten Nachbarn auf Google Maps rot markiert wird, bei Criminal Searches sogar mit bunten Buchstaben für die Art des Vergehens. Ein grünes D für Drogen und Alkohol, ein rotes S für Sexvergehen, ein rosa T für Diebstahl und Raub, aber auch ein oranges BV für ungebührliches Verhalten. Diese sorgfältige Kennzeichnung hilft bei der Zuordnung von Straftaten auf einen Blick. Wo wohnt denn hier ein Päderast? Und was für Gesocks lebt da in meiner Nachbarschaft? Etwa auch Kriminelle? Wobei das Neue, das wirklich Neue an Criminal Searches ist, dass es überall, jederzeit und für jedermann kostenlos funktioniert und werbefinanziert, interessanterweise. Der Gründer sieht in seiner Seite eine Art sozialen Sicherheitsgurt. Aber vielleicht bietet sie auch nur Mitmachen im Mitmachweb. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Die Jagd ist eröffnet.
Funktioniert.
Stimmen Sie am 22. April für die Einführung im ganzen Land.
Breitband, Medien und Meinungen.
Internetzensur auch nach Beginn der Olympischen Spiele.
Einen Tag nach dem opulenten Start der Olympischen Spiele in Peking schränkt das chinesische Organisationskomitee die internationale Berichterstattung weiter mit Internetzensur und anderen Maßnahmen ein. Als Protest war Reporter ohne Grenzen genau 12 Stunden vor der Eröffnungszeremonie mit einem Piratenfunk in Peking auf Sendung gegangen. 20 Minuten lang forderten die Menschenrechtsaktivisten auf Chinesisch, Englisch und Französisch von der chinesischen Regierung, das Recht auf freie Meinungsäußerung zu akzeptieren und inhaftierte Dissidenten freizulassen. Die nach Angaben der Organisation erste nichtstaatliche Radiosendung in China seit Gründung der Volksrepublik 1949 wurde anschließend ins Internet gestellt. Sicherheitsbedenken bei Buchveröffentlichung. Der US-Verlag Random House hat kurz vor dem geplanten Erscheinungstermin ein Buch über das Leben einer der Ehefrauen des Propheten Mohammed aus dem Programm genommen. In akademischen Foren und Blogs wird die Entscheidung hitzig diskutiert und mit der Kontroverse um die Mohammed-Karikaturen verglichen. Der Roman »Das Juwel von Medina« der Journalistin Sherry Jones sollte am kommenden Dienstag veröffentlicht werden. Ein Verlagsmanager sagte, Random House sei nicht nur gewarnt worden, dass einige Muslime das Buch als beleidigend auffassen könnten. Ein kleines, radikales Segment könne es auch zu Gewalttaten anstacheln. Die Veröffentlichung sei deshalb aus Sicherheitsgründen abgesagt worden. Die Autorin hat nach eigenen Angaben bewusst mit Respekt über den Islam und Mohammed geschrieben. Ihr steht es, Random House zufolge, nun frei, einen anderen Verlag zu suchen. Google einen Schritt weiter auf dem Weg zur Welterfassung. Google Earth hat jetzt ein sprachliches Pendant bekommen, Google Insights for Search. Die Webseite führt Statistiken zu gegoogelten Begriffen. Der Nutzer bekommt eine Grafik, die die Häufigkeit des Suchbegriffs in den vergangenen Jahren zeigt. Außerdem eine Weltkarte, auf der die Länder je nach Suchintensität eingefärbt sind. Laut Insights for Search suchen das Wort Sex am häufigsten die Pakistani, dicht gefolgt von Googelnden in Bangladesch, Syrien, Sri Lanka und Vietnam. Die deutschen Nutzer dagegen haben in den vergangenen 4 Jahren am häufigsten eBay gesucht, Wetter, Google, GMX, YouTube, Routenplaner, Wikipedia, Web.de, Telefonbuch und Web. Schlechte Zeiten für Spesenritter. Wegen der hohen Benzinpreise zücken immer mehr Unternehmen den Sparstift bei Dienstreisen. So will die Hälfte der deutschen Unternehmen Besprechungen mit Kunden und Lieferanten auf Online-Kanäle verlagern. Das geht aus einer Umfrage des Marktforschungsunternehmens Vanson Bourne im Auftrag der NetViewer AG hervor. Während heute 1/3 der Unternehmen mit ihren Kunden und Mitarbeitern an entfernten Standorten Webmeetings abhält, wollen das künftig fast 50% der Firmen tun.
Breitband. Netzmusik.
Mit Vivian Perkovic. Der Begriff Disco-Krawall ist mir als erstes eingefallen, als ich versuchen wollte, die Musik von Planetakis zu beschreiben. Das ist ein deutsches Duo und es tanzt Pogo in den Schuhen von Kylie Minogue. Hier Planetakis und Pogo in the Shoes of Kylie Minogue. In der Breitbandnetzmusik Dancing Pogo in the Shoes of Kylie Minogue von Planetakis. Das sind die Sängerin Jenny Fay, die auf der Bühne auch einen Umhängesynthesizer spielt, als wäre sie eine Luftgitarren-Olympiasiegerin. Eine echte Gitarre spielt der Deutsch-Grieche Robert Drakogiannakis. Den kennt man vielleicht als Frontmann der Deutsch-Pop-Band Angelika Express. Und wo wir schon beim Name-Dropping sind, Planetakis haben schon als Vorband von Art Brut oder We Are Scientists gespielt. Ihre Musik kann man kaufen, aber einzelne Titel stellt die Band auch auf ihrer Homepage zum kostenlosen Herunterladen. Und Planetakis haben nicht nur eine Homepage, denn sie machen nicht nur ein Projekt. Als Mixroboter machen sie noch druckvollere Tanzmusik. Hier Lock Me Away. Die Links zu den Duo-Projekten finden Sie bei uns auf breitband-online.de.
Das war gerade Netzmusik von Mixroboter. Früher hat man ja seine Lieblingsmusik einfach aus dem Radio auf Kassette mitschneiden können. Heute gibt es zumindest diesen Track zum kostenlosen Download im Internet und den Rest kann man sich eigentlich auch theoretisch sehr leicht brennen oder kopieren. Ganz verlustfrei, ohne Kassettenrauschen. Die Digitalisierung macht also sehr vieles einfacher, nur nicht die Welt des Urheberrechts. Und was diese Welt betrifft, da müssen sich plötzlich auch Musiker, Autoren und Künstler ganz neue Gedanken machen, aber auch ganz normale Musikliebhaber und Internetnutzer, die vielleicht nur was kopieren wollen. Diese ganzen juristischen Fragen außenrum, die sind sehr kompliziert und auch die Juristen sind schon überfordert.
Breitbandbesprechung.
Erklärungen und Ratschläge zum Urheberrecht gibt das Grimme-preisgekrönte Projekt iRights.info. Die gleichnamige Website ist nun auch als Buch erschienen und Kollege Philipp Banse hat es gelesen und ich habe ihn zuerst gefragt, ob es denn iRights.info gelungen ist, einfache und klare Antworten zum Thema Urheberrecht zu geben.
Auf jeden Fall. Also ich finde, das ist das große Verdienst der Autoren, die ja alle samt Autoren von iRights.info sind. Die haben ja da seit Jahren eigentlich Texte veröffentlicht zum Thema Urheberrecht im digitalen Zeitalter und die haben sie jetzt überarbeitet und aktualisiert und wie ich finde, in einem wirklich gelungenen Handbuch über 300 Seiten zusammengefasst, das eigentlich jeder mal in die Hand nehmen sollte, der entweder digitale Medien in irgendeiner Form nutzt, also Musik, Videos, Spiele, Computerprogramme oder aber auch mit digitalen Medien umgeht, insofern als dass er sie vielleicht publiziert oder selber erstellt. Also Musiker, die vielleicht mal fremde Musik samplen wollen, Leute, die eine kleine Website haben und überlegen, kann ich das Foto jetzt aufs Netz stellen oder kann ich es nicht? Oder auch Leute, die Podcasts machen, also so, ne, Audiopublikationen. Und die alle, finde ich, sollten dieses Buch mal in die Hand nehmen, weil es übersichtlich gegliedert ist. Es gibt immer ein paar Redundanzen, also ein paar Wiederholungen. Das ist aber ganz angenehm, weil man dann das weiß, okay, ich muss das Buch jetzt nicht von vorne bis hinten lesen, sondern ich kann mir genau das Kapitel raussuchen, was ich jetzt gerade brauche. Und da ist es absolut verständlich runtergebrochen, auch für Nichtjuristen wie mich.
Das Buch müsste ja dann eigentlich auch relevant sein für Leute, die einfach einen normalen CD- oder DVD-Brenner zu Hause im Computer haben, also für jeden. Denn es gibt ja dann auch Antworten auf diese Frage, wie zum Beispiel, ob man denn seinem besten Freund denn eine CD oder DVD einfach mal so kopieren kann. Wie ist das denn praktisch?
Ja, das ist natürlich immer so wahrscheinlich eine der ersten Fragen, die sich Leute stellen, die diese Technik zu Hause haben. Und grundsätzlich ist es so, dass man nichts kopieren darf, kein Werk kopieren darf, wenn man nicht das Einverständnis des Urhebers hat. So, das ist so die Generalregel. Jetzt gibt es aber für den privaten Gebrauch die Rechtsprechung, die sagt, okay, oder auch das im Gesetz steht, die sogenannte Privatkopie. Das heißt, ich darf für den privaten Gebrauch Kopien von DVDs, Audiobüchern, Filmen, Musikstücken anfertigen. Ich darf sie, und das ist wichtig, natürlich nur privat nutzen, das heißt nicht veröffentlichen, nicht im Netz und auch nicht in Tauschbörsen. Das ist die erste große Einschränkung. Und ich darf diese Privatkopien nur anfertigen, wenn es keinen Kopierschutz gibt. Und das ist jetzt die große Einschränkung. Sonst könnte man sagen, okay, ich hole mir die DVD aus dem Videoverleih und mache mir eine Kopie davon. Das ist meine Privatkopie. Punkt ist aber, dass die allermeisten DVDs kopiergeschützt sind mit einem geknackten, aber doch immerhin Kopierschutz. Bei Musik ist es ein bisschen anders. Da gibt es schon häufiger noch CDs, die nicht kopiergeschützt sind. Und wenn das nicht der Fall ist, dann darf ich mir von diesen CDs Kopien machen. Für den privaten Gebrauch. Ich darf sie auch sogar an Freunde weiterreichen, an Familienmitglieder. Das ist möglich, die Privatkopie.
Wie viele beste Freunde, denen ich das denn geben darf, darf ich dann so ungefähr haben?
Ja, das ist natürlich auch nicht so genau festgelegt. Aber es gibt eine Rechtsprechung, die so von 6, 7, 8 Privatkopien ausgeht.
Okay. Privatkopien also im beschränkten Rahmen erlaubt, zumindest bei CDs und DVDs. Wie ist es denn bei Software? Also darf ich Microsoft Word weiterkopieren?
Das ist der große Punkt. Also während man bei Musik und Film noch relativ weite Möglichkeiten hat, was die Privatkopie angeht, ist das bei Software, also Spielen, kommerziellen Programmen wie Microsoft Windows, Word, fast nicht möglich. Da hängt es von dem Lizenzmodell ab, das der Urheber oder der Vertreiber dafür etabliert hat und ausgegeben hat. Und das untersagt in aller Regel, dass man diese CDs oder DVDs, auf denen das ausgeliefert wird, kopieren darf. Im Urheberrecht steht aber drin eine Ausnahme, unter der man es doch machen darf, nämlich die sogenannte Sicherungskopie. Also wenn ich ein CD oder DVD mit so einem Programm kaufe, was ich eigentlich nicht kopieren darf, darf ich doch eigentlich in jedem Fall eine Sicherungskopie anfertigen. Das allerdings nur, wenn ich das Original habe, ja, also nicht von einer kopierten Kopie, sondern nur, wenn ich das Original habe. Und wenn ich das Original, also meinetwegen Word, CD, verkaufe, muss ich auch meine Sicherungskopie davon löschen.
Letzte Frage zur Rechtslage. Wie ist es denn bei Weblogs, Podcasts und so weiter? Wenn ich jetzt bei Breitband, bei dem Blogspiel, ein Hörspiel hochlade, ein Mini-Hörspiel hochlade und da dann Musik nehme von Massive Attack oder was auch immer, kopiergeschützte Musik, darf ich die dann da einfach ins Netz wieder hochladen?
Ich glaube, das kann man ganz klar mit Nein beantworten. Also generell gilt, wenn man Sachen im Netz findet, sei es Bilder, sei es Musik, sei es Text, sei es irgendeine Art von Inhalt, und da steht nicht drauf, du darfst runterladen, auch veröffentlichen, in deinem Weblog veröffentlichen, dann darf man das nicht. Dann ist das verboten, ausgeschlossen, Punkt, Ende, aus.
Es kann aber auch draufstehen, dass man es darf. Das sind dann so verschiedene Open-Source-Lizenzen.
Genau, das bekannteste Modell ist Creative Commons. Das basiert einfach auf der Annahme, dass man beim Copyright immer den Urheber fragen muss, was darf ich damit machen, bevor man irgendwas macht, außer hören und lesen. Und bei Creative Commons haben die Urheber die Möglichkeit zu sagen, okay, sozusagen so ein abgestuftes Nutzungsmodell dem Nutzer anzubieten, zu sagen, gut, du darfst mein Musikstück kopieren, du darfst es bearbeiten, du darfst es weiterverbreiten, du darfst es auch in Tauschbörsen anbieten, wenn du bestimmte Minimalregeln beachtest. Also zum Beispiel meinen Namen nennst und das, was du mit diesem Musikstück machst, wieder unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlichst.
Solche Musik spielen wir ja auch bei uns in der Netzmusik. Vielen Dank an Philipp Banse, der hat das Buch Urheberrecht im Alltag von iRights.info gelesen. Das Buch hat 385 Seiten, wurde von der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegeben und man könnte es dort für 2 Euro bestellen, wenn es nicht gerade vergriffen und im Nachdruck befindlich wäre. Allerdings gibt es das auch als PDF zum Download auf iRights.info. Dort gibt es aber sowieso auch alle Texte zum Durchlesen, auch im Internet.
Breitband. Netzmusik.
Breitband auf Deutschlandradio Kultur. Während in unserem Test-Chatraum, den wir über breitband-online.de eingerichtet haben, schon über die Kultur-Flatrate und MP3-Downloads diskutiert wird, frage ich jetzt mal unsere Musikmoderatorin Vivian, wie das bei der nächsten Musik so lizenzrechtlich ist. Darf man die auch einfach so kopieren?
Also ganz zur freien Verfügung steht sie nicht. Sie unterliegt nicht der Creative Commons Lizenz und auf der Homepage, die ich gleich auch nennen werde, wird empfohlen, die Musik auf CD zu brennen oder auf dem Rechner oder Player zu speichern, aber nur für den persönlichen Gebrauch. Also das, was ich jetzt vorstellen möchte, ist ein weiteres Konzept zur Musikvermarktung in Zeiten des Internet. Ausgedacht hat sich das der Luxus-Lautsprecher-Boxenhersteller Bowers & Wilkins und das geht so. Die haben sich mit Peter Gabriels Real World Studios zusammengetan. Da werden die Künstler betreut und aufgenommen von Bowers und Wilkins B&W bekommen sie einen Vorschuss. Dafür wird das Album dann einen Monat lang auf der Homepage von B&W Music Club zum Download angeboten und nach dem Monat gehen die Rechte zurück an den Künstler, der dann damit und mit den Aufnahmen machen kann, was er will. Im nächsten Monat ist dann der nächste Künstler dran. Soweit die Theorie, hier die Praxis. Die aktuellen Künstlerin des Augusts ist Gwyneth Herbert mit So Worn Out.
Seven chippies open little bites of heaven, and I'm so worn out. The night throws out a diamond rug. Take your hand, one yellow stripy glove, and you're so worn out. Young girl fumbles for a cigarette, looking for a spark, hasn't found it yet, and she is so worn out. Star Trek man with his figurines talks in Klingon, they know just what he means, that he's all worn out. Hey little one, let me take you on the run. We'll storm up to the moon and back to the moon. Hey little one, let me pull you through the door. You are the droid I'm looking for, looking for. Dolphins cooking up a storm. Bouncer blows to keep his fingers warm, and he is so worn out. Yellow tape and neon skies, little shouts about its special offer pies, but they're all sold out.
So Worn Out in der Breitbandnetzmusik von Gwyneth Herbert. Runterladen kann man diesen und drei andere Songs der britischen Sängerin umsonst mit einer Probeanmeldung auf dem Musikportal B&W Music Club. Um das ganze Album zu bekommen, muss man aber dem Club beitreten und kann für umgerechnet 26 Euro bei einem Halbjahresabo oder rund 40 Euro pro Jahr jeden Monat ein neues Album herunterladen von verschiedenen Künstlern. Und weil Bowers und Wilkins ansonsten Lautsprecher herstellen, gibt es die Tracks nicht komprimiert als MP3, sondern in erster Soundqualität im FLAC oder im Apple M4A-Format. Die Künstler sind auch keine preiswerten Anfängerschnäppchen. Gwyneth Herbert aus Großbritannien, die hat vorher schon für Universal oder Blue Note Alben aufgenommen, und Brett Anderson, den Sie gleich hören, war, bevor er vor 2 Jahren seine Solokarriere begann, bei der Britpop-Band Suede. Hier Brett Anderson mit Chinese Whispers, passend zu Olympia.
Don't listen at my walls. Don't ask for information, 'cause the answer's always no. Collect me from the station, the blank departure ball. We'll talk in Chinese whispers while the snow begins to fall, painting Eastern with the cold. I don't need you, but I want you. I don't want you, but I need you. Rosemary, where you planted rosemary. I don't need you, but I want you. I don't want you, but I need you.
Blockspiel.
Breitband im Deutschlandradio Kultur. Diese Sendung wäre gar nichts ohne Ihre Hörer und die Besucher unserer Website. Da gibt es nämlich nicht nur jede Menge Musikdownloads, wie zum Beispiel die Netzmusik von Vivien Perkovic. Nein, in unserem Blockspiel, da kann man auch eigene Audiodateien hochladen, selbstgemachte Hörspiele oder Mini-Features zum Beispiel. Oder auch Antworten auf unsere Widden-Frage. Widden steht für Was ist das Netz? Und Ihre hochgeladenen Ansichten senden wir dann im Radio. Im Chat übrigens wurde gerade gesagt, das Netz sei dicht, aber da geht's eigentlich um Doping. Deswegen haben wir noch jemand anderen gefragt, nämlich Markus Peter. Der ist Kurator der Ausstellung Prototypen, Bionik und der Blick auf die Natur, die gerade in Berlin stattfindet. Und mit seiner Berufsbezeichnung wäre vielleicht schon gesagt, mit welcher Art von Netzen er sich eigentlich am meisten beschäftigt. Also, Markus Peter, was ist das Netz?
Natürlich denkt jeder sofort an das Spinnennetz. Das heißt, wir haben eine Struktur, die aus vielen Knoten und Netzpunkten besteht. Das Spinnennetz zeichnet sich dadurch aus, dass es eben besonders elastisch ist und sehr leicht ist. Das ist eine Frage, die auch Architekten interessiert, denn sie müssen ja bauen, um ja Stabilität zu erzeugen, aber gleichzeitig auch mit wenig Material auskommen. Frei Otto hat in den 50er Jahren angefangen, sich mit Netzstrukturen zu beschäftigen und ist dabei unter anderem auf Gaudí gestoßen, ebenfalls ein Architekt, der Hängestrukturen, Hängemodelle entwickelt hat, die quasi spinnennetzartig Wölbungen und Trägerstrukturen simuliert haben. Das heißt, Natur diente hier den Architekten schon als Vorbild für eine stabile Leichtbauweise. Das Netz finden wir aber auch noch in einem ganz anderen Zusammenhang, nämlich im Bereich der Selbstorganisation. Ameisen. Lange Jahre dachte man, Ameisen müssen eine Zentralintelligenz haben. Dieses komplexe Staatensystem muss ja irgendwie gesteuert sein. Inzwischen weiß man, alles passiert dezentral. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Organisation des Staatenwesens sind Pheromone, also Geruchsstoffe, die Ameisen sozusagen über ihre Wegsysteme legen und woran sie sich orientieren können. Und das sind halt Prozesse, die man durchaus als Netzstrukturen vergleichen kann und die eben von daher so wahnsinnig interessant sind, weil sie sehr stabil sind. Also fallen einige Ameisen aus, werden getötet, verlaufen sich, wie auch immer. Es sind genug andere da, die dieses System, diese Wegemarkierung immer wieder erneuern und damit auch dieses komplexe System am Leben halten können. Ein Beispiel, wir haben in der Ausstellung Prototypen hier im Max-Liebermann-Haus ein Formikarium mit Ameisen. Die sollten für uns dieses Wegesystem, dieses selbstorganisierende System in einer großen Fläche demonstrieren. Also ganz entfernt der Futterort und das Nest an einer anderen Stelle und die mussten durch ein Labyrinth den Weg finden. Was haben jetzt diese Ameisen gemacht? Sie haben am Anfang, sind sie halt durch dieses Labyrinth gelaufen, haben sich den Weg gesucht und irgendwann war es ihnen in Anführungsstrichen zu dumm und sie haben das Nest direkt an das Futter rangebaut. Also sie haben uns nochmal einen Weg aufgezeigt, irgendwie mit logistischen Herausforderungen ganz anders umzugehen. Und vielleicht kann man das Internet ja auch nochmal mit seinen Knotenpunkten und großen Entfernungen anders denken.
Der Biologie-Experte Markus Peter auf unsere Frage, was ist das Netz? Weitere Widden-Antworten gibt's auch in diesem Internet unter breitband-online.de. Und das war's aber auch schon wieder mit unserer Sendung diesmal, dem Magazin für Medien und digitale Kultur. Nach der letzten Netzmusik von Vivian Perkovic folgen gleich die Nachrichten und danach die Deutschlandrundfahrt, heute aus einem der größten Dörfer Deutschlands, Burg im Spreewald. Am Mikrofon verabschiedet sich schon mal Moritz Metz. Tschüss.
Und
she took his hand and she put it in hers. Wouldn't be the last and was not the first. She sung her song and she spun him a curse. Cry out for the loss of another. Her sea green eyes never miss a trick. Those sweet mojitos pack quite a kick. Her careless smile cuts him to the quick. Cry out for the loss of a mother. Cry for the loss of a